SR3 Fokus.
Das ist der Fokus am Montagabend. Ich bin der Hannes Hug. Vor knapp 70 Jahren ist der Zweite Weltkrieg ausgebrochen. Vor fast 20 Jahren ist die Berliner Mauer gefallen. In einem Monat wählt Deutschland einen Kanzler oder eine Kanzlerin. All die Ereignisse prägen in irgendeiner Form die tägliche Arbeit von meinem heutigen Gast. Es ist der deutsche Botschafter in der Schweiz, Axel Berg. Axel Berg, ich habe drei Ereignisse erwähnt. Kriegsausbruch, Mauerfall, Bundestagswahlen. Welches dieser drei Ereignisse beschäftigt Sie gegenwärtig am meisten bei der Ausübung Ihrer täglichen Arbeit?
Guten Abend. Ich will vorausschicken, ich hatte Sie auch schon im Schweizerdeutsch verstanden und dank meines eifrigen Radiohörens bin ich in der Lage, doch das Schweizerdeutsch sehr gut zu verfolgen.
Sie haben jetzt in diesem Jahr in der Schweiz so viel Schweizerdeutsch dank dem Radio gelernt.
Ja, also
die beste Werbung für uns.
Die größte Herausforderung ist immer das ABCDRS3 am
gut.
Morgen. Alle drei Ereignisse betreffen mich, meine Arbeit in der einen oder anderen Weise. Aber ich bin auch selber für die Arbeit dankbar, diese dann immer wieder in Erinnerung gerufen zu bekommen. Sicherlich steht die deutsche Außenpolitik nach wie vor auch unter dem Eindruck des Zweiten Weltkrieges, des Nationalsozialismus und ist in gewisser Weise doch auch geprägt davon. Der Fall der Mauer vor 20 Jahren war mit das freudigste Ereignis und für mich persönlich auch in meiner diplomatischen Arbeit eigentlich ein Erlebnis, was mich wiederum geprägt hat im Sinne von, es finden Wandel statt, es kann sich etwas ändern. Und die Bundestagswahlen sicherlich betreffen unsere Arbeit hier in gewisser Weise mich, dass man mich immer wieder darauf anspricht, meine Meinung wissen will, wer wird die Wahlen gewinnen. Aber ich sehe sowieso, dass die Schweizer meistens besser informiert sind als ich, weil sie so viel die Ereignisse in Deutschland verfolgen.
Das war jetzt ein schönes diplomatisches Kompliment, muss man auch sagen.
Ja, ich sage immer, also allein dadurch, dass es so schön klingt, muss es nicht falsch sein. Das ist in der Tat so, dass das merke ich. Das ist etwas anderes, wenn ich in einem anderen Land in Lateinamerika zum Beispiel bin, wo man auch immer sehr genau verfolgt, was in Deutschland passiert, aber das nicht so kann. Aber hier hat man durch die Presse, durch die Medien, durch das Fernsehen die Möglichkeit, die Dinge zu verfolgen. Und man weiß auch, dass das, was in Deutschland geschieht, natürlich auch immer wieder die Schweiz betrifft.
Ich habe drei verschiedene Ereignisse erwähnt, die in ihrer Stimmung, in ihrer Ausstrahlung auch ganz verschieden sind.
Total.
Haben Sie denn bei Ihrer Arbeit auch verschiedene Maßnahmen dafür? Also ich denke jetzt, ein Kriegsausbruch kann man nicht gleich begehen wie ein freudiges Ereignis des Mauerfalls. Also zumindest, ja.
Also Kriegsausbruch ist sicherlich nicht etwas, was man begehen kann, was aber in dem einen oder anderen Gespräch zum Ausdruck kommt. Aber ich bin froh und glücklich zu sehen, dass dieser Jahrestag gewählt wird, um darzustellen, wie weit man gekommen ist. Gerade im Verhältnis zu Polen, das damals überfallen worden ist, gab es gestern in Berlin einen Gedenkgottesdienst mit polnischen Bischöfen. Der Bundespräsident selber hat daran teilgenommen und die Bundeskanzlerin ist heute in Polen, um an entsprechenden Veranstaltungen teilzunehmen. Und das, denke ich, das ist der Moment, auf den es ankommt, wo man sich daran beteiligen muss und wo wir dankbar dafür sind, dass das möglich ist.
Ich möchte ein bisschen konkreter in die diplomatischen Geschicke, Abläufe eingehen, möchte ein aktuelles Beispiel dafür strapazieren, und zwar die Krise zwischen der Schweiz und Libyen. Also ich als Schweizer empfinde im Moment das Außenministerium eher als Außenmysterium. Ich weiß nicht genau, was da vor sich geht, so empfinde ich es zumindest. Und stelle mir natürlich die Frage, kam hier die Diplomatie zu früh oder kam sie zu spät oder ist die Frage per se zu einfach gestellt?
Dazu kann ich mich konkret natürlich nicht äußern. Sicherlich spielt hier in der Frage auch ein bisschen Vertraulichkeit eine wichtige Rolle und Diplomatie ist zwar inzwischen auch Public Diplomacy geworden, aber Vertraulichkeit muss auch sein, vor allen Dingen, wenn es dann bestimmten Zwecken dient und so sehe ich das im Augenblick auch hier. Im Übrigen ist einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union Ähnliches passiert und die Europäische Union selber hat dann also auch versucht, hier Hilfe zu leisten mit den Krankenschwestern, Krankenpflegern aus Bulgarien vor nicht allzu langer Zeit. Und insofern haben wir dann also auch in dieser Situation eigene Erfahrungen gemacht und es war nicht sehr einfach, hier zu einer Lösung zu kommen.
Ich habe jetzt extra eine Krisensituation erwähnt. Es gibt natürlich eigentlich auch eine Schönwettersituation und es gibt ganz viele Zwischentöne. Gibt es Fälle, von denen man sagen kann, also die Handlungsanleitung, die bedarf jetzt des Musters so und so und so und so? Oder ist jede Situation ein Prototyp, ein Unikat? Gab es das vorher gar nicht und wird es das auch nicht geben in solchen Situationen?
Nein, es gibt schon, ja. Es gibt schon Handlungsanleitungen, Hilfe. Wir stehen ja nicht alleine da jetzt hier in der Schweiz oder irgendwo in der dritten Welt, sondern sind ganz eng verbunden mit dem Auswärtigen Amt der Bundesregierung insgesamt. Es gibt einen Krisenstab im Auswärtigen Amt etwa. Und das sind dann solche Situationen, wenn es Naturkatastrophen, Unfälle größeren Ausmaßes gibt. Da ist dann besonders die Botschaft gefordert und muss dann sich auf die Hilfe dann auch von der Zentrale verlassen können. Bei diplomatischen Krisen, Verstimmungen, da muss man sehen, da ist es auch ein bisschen schwierig, die eigene Rolle zu finden. Das sind dann also Konflikte, Spannungen zwischen Regierungen. Da bleibt aber immer auch noch eine besondere Aufgabe für die Botschaft und den Botschafter, die Botschafterin.
Was ist denn das hehre Ziel? Oder ich habe schon gesagt, ist es immer eine Einigung zu finden? Ist es immer zu vermitteln? Ist es immer eine Deeskalation des Konfliktes? Oder gibt es mehr als nur das in solchen Situationen?
Das kommt wirklich dann auf die Situation an. Ich würde sagen, an erster Stelle geht es darum, den Kommunikationskanal offen zu halten, dass man derjenige ist, an den man sich wenden kann, seitens der eigenen Regierung, seitens der Regierung im Gastland, dass man angesprochen wird und gefragt wird, wie sieht denn das aus, könnten wir hier nicht versuchen, aus dem Dilemma herauszukommen, oder man von Seiten des eigenen Außenministeriums gefragt wird, wie schätzt man die Möglichkeiten an, gibt sich da eine neue Wendung, wie auch immer. Man ist in diesem Sinne auch gerade ein besonderer Experte für die bilateralen Beziehungen. Es gibt verschiedene, die zuständig sind in der eigenen Regierung, aber niemand ist so stark involviert wie der Botschafter, die Botschafterin beziehungsweise die Botschaft mit ihren Mitarbeitern.
Man hat es ja dann eigentlich nicht zu tun mit einer 1:1 Situation. Also man spricht ja in den wenigsten Fällen mit den Menschen, die es gerade betrifft, sondern hat ja dann, nehme ich an, auch vorgelagerte Stellen, die protokollarisch mehr oder weniger darüber wachen, dass diese Abläufe gewahrt werden. Das, nehme ich an, kann durchaus erschwerend sein, kann aber auch eine Chance sein, um den Druck ein bisschen anders zu verteilen. Wie geht das eigentlich vor sich? Kann man da direkt mit den Leuten sprechen, die es jetzt auch angeht, oder muss man da ganz, ganz behutsam und vorsichtig vorgehen? Also, etwa so, wie ich jetzt gefragt habe.
Also das ist mir jetzt nicht so ganz klar, wie Sie es meinen. Ich sage, was ich versuche zu machen, mit meinen eigenen Erfahrungen, mit allen Leuten zu sprechen. Das heißt, dass ich in diesem vergangenen Jahr mit den ganzen Entwicklungen versucht habe, offen zu sein, all die Einladungen, die ich freundlicherweise bekomme, anzunehmen, Gelegenheiten, wo ich auch selber reden kann, anzunehmen und auch dann versuchen im privaten, im bilateralen Gespräch, im kleinen Kreis, versuchen deutlich zu machen, wie sich die Dinge aus meiner Sicht darstellen. Das heißt also, ich komme durchaus auch mit unmittelbar Betroffenen zusammen. Und im Übrigen, dank der E-Mail zum Beispiel, aber auch die alte Post, hat uns immer wieder Briefe und Sendungen gebracht, wo die unmittelbare Reaktion von Leuten zum Ausdruck gekommen ist.
Bei dieser erwähnten Geschichte ging es ja darum, dass der Finanzminister zweimal, der deutsche Finanzminister Steinbrück, zweimal sehr salopp formuliert hat, was er eigentlich wollte. Und dass dann der Protest von Seiten der Schweizer Regierung deponiert wurde und sie zweimal im selben Jahr ins Außenministerium zitiert wurden. Ich glaube, es hat es vorher noch gar nie gegeben in der Geschichte der deutschen Botschaft in der Schweiz. Sie sagen jetzt mit aller Offenheit begegnet, aber ich kann mir ja vorstellen, dass man sich, wenn man hört, was jetzt passiert, also Ereignis A passiert, man muss darauf reagieren, weil involvierter B sozusagen kommt und sagt Protest, Protest, Protest. Wie geht man da vor?
Nein, also ich meine, da ist man einfach Funktionsträger. Das heißt, in dieser Situation bin ich der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland. Die Einladung in das Außenministerium ist auch ein diplomatisches Instrument. Damit ist etwas zum Ausdruck gebracht worden, dass man den deutschen Botschafter einbestellt hat. Das musste ich dann entsprechend umsetzen. Das heißt, ich habe dann das Gespräch geführt mit dem Staatssekretär und anschließend an meine Regierung berichtet. Das ist eigentlich ein ganz, sage ich mal, traditioneller Vorgang, aber mit dem entsprechenden Inhalt. Der Punkt ist, dass ich dabei in der Person dann in diesem konkreten Augenblick weniger involviert gewesen bin.
Also als Person oder als Funktionsträger?
Als Funktionsträger, da war ich reiner Funktionsträger. In Person bin ich dann natürlich anschließend dann auch immer wieder einbezogen worden. Das heißt, dass ich dann, also wenn ich zu anderen Veranstaltungen gekommen bin und so weiter, immer wieder darauf angesprochen wurde. Egal ob Kultur, Politik, Wirtschaft, wie auch immer.
Gut, also ich sehe jetzt schon, das sind jetzt die diplomatischen, sprachlichen Feinheiten. Das heißt, als Funktionsträger waren Sie nur in Anführungsschlusszeichen, in der Rolle des Botschafters in dieser Situation. Da hat der Axel Berg keine Rolle gespielt.
Praktisch nicht. Also natürlich, wie ich es gemacht habe, aber...
Das ist ja eine Situation, ist das eine außergewöhnliche Situation für einen selbst oder ist das etwas, was man auch erwarten muss? Gehört das schon so ein bisschen zum Courant normal, dass man damit am Morgen erwachen muss, im Gefühl, bis heute Abend könnte das Haus brennen und jetzt muss ich aber los oder wie geht das?
Als Botschafter oder als Diplomat insgesamt muss man eigentlich immer auf alles Mögliche vorbereitet sein. Sei es solche Situationen und Herausforderungen, sei es irgendwelche Pannen oder vergleichbare Dinge. Insofern muss man sich einfach dann auf die Sache konzentrieren. Wichtig ist, dass man, und das ist dank der neuen Möglichkeiten kein Problem, in enger Abstimmung dann mit dem eigenen Ministerium dann handelt und da eine gewisse Vorgabe hat. Aber um das vielleicht auch schon mal zu sagen, es gibt einen Handlungsrahmen für den Botschafter, aber wie er den ausfüllt, das ist in sein Ermessen gestellt.
Und wenn es einen Handlungsrahmen gibt, dann beinhaltet der auch eine gewisse Verantwortung, das ist sicher klar. Werden Sie denn, gesetzt der Fall, Sie würden ein Fauxpas begehen, in die Pflicht genommen, mal abgesehen davon, dass Sie dann bestraft werden, wie auch immer, dass man sagt, Sie haben hier einen Regelverstoß begangen, könnten Sie überhaupt etwas Fahrlässiges machen?
Ja, also da mag ich natürlich nicht gerne drüber sprechen, über eine solche Situation, sie mir auszudenken. Aber klar kann es passieren, aber mit aller Bescheidenheit, da sind wir dann auch Profis, dass wir dann eigentlich schon wissen, wie man das am besten macht.
Ist das der Verlust des Gesichts, also ich sage jetzt mal einfach, die Kontenance nicht mehr wahren können und vielleicht wütend werden, einen Ausbruch haben, ist das schon ein Regelverstoß für einen Diplomaten oder geht das unter menschlicher Schwäche?
Nein, also das kommt auch auf die Situation an. Also ich habe auch mal in multilateralen Verhandlungen, habe ich ja in New York und in Wien bei den verschiedenen Organisationen gearbeitet. Und da gab es dann also auch Situationen, wo man dann von nachmittags um 3 Uhr bis nachts um 11, 12 Uhr getagt hat. Und als dann einer der Kollegen dann das Wort ergriffen hat und zum 10. Mal das Gleiche erzählt hat, ohne dass man weitergekommen ist, da habe ich dann auch mal, aber das war dann auch beinahe schon wieder ein diplomatisches Mittel, dann mit einer gewissen Erregung bin ich aufgestanden und habe mir einen Kaffee geholt.
Das höchste aller Gefühle von Protest ist rausgehen und einen Kaffee holen.
Naja, also man beleidigt sich nicht und man schreit sich nicht an, weil das zu nichts führt. Wir wollen ja doch auf jeden Fall gemeinsam zu einem Ergebnis kommen, gerade im multilateralen Bereich. Und das bringt nichts, auch in den bilateralen Beziehungen. Und das war auch immer ganz klar für mich, wenn wir jetzt an das spezielle bilaterale Deutsch-Schweizer Verhältnis denken. Das, was Deutschland eben erwartet, geht ja nur im Rahmen eines Abkommens, das mit der Schweiz auszuhandeln ist, das mit der Schweiz verhandelt wird. Das ist ja das Ziel. Wir brauchen ja die Schweiz.
Ich würde vorschlagen, wir spielen eine erste Musik, die Sie sich gewünscht haben. Wir spielen Miles, den Song Miles von Miles Davis. Warum spielen wir Miles Davis?
Naja, ich habe mir überlegt, für die Musik heute zum Ausdruck zu bringen, wie glücklich ich auch hier in der Schweiz bin mit dem musikalischen Angebot. Und dann fielen mir die Städten ein, wo ich früher beziehungsweise im letzten Jahr viel schöne Musik gehört habe. Miles Davis, den habe ich zwar nicht persönlich dort erlebt, aber in Montreux bin ich beim Jazzfestival gewesen. Da gibt es die Miles Davis Hall. Und bei den anderen, ich weiß nicht, ob ich vorweggreifen darf, ist das die Tonhalle in Zürich. Und dann Anfang dieses Jahres beziehungsweise im Frühjahr haben wir Bob Dylan in Basel gehört beim Konzert. Also insofern ist das ein bisschen der Bezug des deutschen Botschafters in der Schweiz.
Also das ist ja wirklich eine hohe Schule der Diplomatie. Alle Spielstätten aufgezählt, alle Stile eigentlich ausgesucht. Das ist aber schon die Musik, die Sie persönlich auch hören.
Absolut, absolut. Also ich habe immer gedacht, ich müsste einer Richtung den Vorzug geben und bin unheimlich glücklich, dass ich das nicht getan habe und vor allen Dingen das dann hier entsprechend genießen kann.
Miles Davis mit Miles gewünscht vom heutigen Fokusgast am deutschen Botschafter in der Schweiz, am Axel Berg. Axel Berg, ich habe den Eindruck, wenn man so wie Sie als Diplomat tätig ist, dann gibt es doch Momente, in denen Sie nicht dürfen und dann gibt es Momente, in denen Sie nicht anders können. Beziehungsweise Momente, wo Sie möchten und nicht dürfen oder anders gesagt, Wann möchten Sie und dürfen Sie nicht?
Also ehrlich gesagt sehe ich das nicht als Problem für mich. Und eigentlich ist das eine Situation, die jeder, der in einer abhängigen Arbeit ist, für jemanden arbeitet und selbst auch bei selbstständigen, unabhängigen Leuten, so, dass man manchmal nicht kann, obwohl man wollte, nicht darf, obwohl man das für richtig hält und umgekehrt etwas machen muss, was einem ein bisschen widerstrebt. Aber das ist also, glaube ich, auch bei einem Diplomaten oder einem Botschafter genauso und nicht viel, viel anders. Ich muss sagen, weil ich mich mit der Gesamtaufgabe in diesem Beruf als Diplomat, als Botschafter und für dieses Land sehr gut zurechtfinde, eigentlich nie der Fall gewesen, dass ich wirklich etwas machen musste, was mir gegen meine eigene Linie geht. Es gibt Situationen, im schlimmsten Fall, wo ich gebeten werde, nochmal für eine Sache zu werben, wo ich dann sehe, das haut nicht hin, das werden wir nicht hinbekommen.
Also, dass man etwas noch vertreten muss, von dem man schon überzeugt ist, es ist,
genau,
wird nicht funktionieren.
Genau, also gerade jetzt auch in Verhandlungen oder wie auch immer. Aber auch da, selbst da in solchen Situationen, denke ich, wofür kann das gut sein, dann deutlich gemacht zu haben, dem anderen, jetzt gerade also im multilateralen Bereich deutlich gemacht zu haben, wir halten an unserer Position fest, wir hätten uns ein anderes Ergebnis, ein besseres gewünscht, aber um überhaupt zu einer Lösung zu kommen, sind wir auch bereit, diesen Kompromiss anzunehmen.
Können Sie Ihrer Regierung diese Rückmeldung geben, beziehungsweise werden Sie dann auch gehört?
Also, ja, klar.
Oder sagt man einfach, das ist der Botschafter, das ist unsere Entscheidung?
Nein. Also ich meine, das sind schon also vorab bestimmte Positionen, die wir da vertreten. Und da gibt es durchaus die Möglichkeit, dass man vor Ort eine andere Auffassung hat, also Einschätzung hat der Realität, als dann der Weisungsgeber das sieht oder sehen möchte. Aber da ist also eine ganz offene, auch bei uns im Auswärtigen Dienst, ein ganz offener Austausch.
In einem Monat sind Kanzlerwahlen in Deutschland.
Bundestagswahlen.
Und damit verbunden auch die Wahl der Kanzlerin.
Ja, das ist zum Beispiel eine Frage. Also sind das Wahlen, wo es um die Kanzlerkandidaten geht, oder sind das Wahlen, die Parteien betreffen?
Mhm. Und was ist die Antwort darauf?
Für die einen ist es eine Kanzlerwahl und für die anderen ist es eine Parteienwahl.
Also wir einigen uns auf Bundestagswahlen. Wie auch immer die jetzt ausgehen, gibt es da Tendenzen, die je nach Ausgang der Wahlen ihre Arbeit beeinflussen werden für die nächsten 4 Jahre? Oder ist das schon so langfristig angelegt, dass man sagt, das wird uns eigentlich nicht groß tangieren?
Nein, also hier in dem Fall, in dem bilateralen Verhältnis mit der Schweiz, was meine Aufgabe hier betrifft, bin ich eigentlich nicht in der Erwartung, dass da also große Änderungen passieren werden. Allen Politikern, und ich habe ja auch immer wieder Gelegenheit gehabt, mit denen zu sprechen, wenn sie hier die Schweiz besucht haben, ist die Bedeutung der Schweiz im bilateralen Verhältnis absolut bewusst. Die einzige aktuelle Erfahrung, die wir machen, ist einfach, dass von Schweizer Seite für verschiedene Veranstaltungen gerne ein deutscher Politiker, Minister, Ministerin gesehen worden wäre. Das ist aber nicht möglich, weil die alle im Wahlkampf drin stecken. Das ist eine aktuelle Erfahrung. Und dann muss man sehen, wenn die neue Regierung sich gebildet hat, dann wird es aber sicher früher oder später auch den Wunsch geben, über die normalen Treffen hinaus, für die es jährliche Rhythmen gibt zum Beispiel, dann auch hier in die Schweiz zu kommen oder Leute in Berlin zu treffen aus der Schweiz, also Counterparts, sprich andere Minister, Bundesräte.
Sie haben jetzt den Wahlkampf angesprochen. Deutschland ist im Wahlkampffieber. Da gibt's, sage jetzt mal salopp, ziemlich viel Klamauk. Es gibt Happe Kerkeling, der als Horst Schlemmer ein Lied gemacht hat, das heißt Ich kandidiere, und kandidiert mit dieser Partei. Dann gibt es aber auch realpolitische, mittlerweile fast lustige Begebenheiten, wo die Kanzlerin gemeinsam mit der Politikerin Vera Lengsfeld posiert auf einem Poster. Beide Damen tief dekolletiert und der Spruch ist, wir haben mehr zu bieten. Sind das Momente, wo sie sich bei Ihnen auch mal die Stirn in die Furchen legt und Sie denken, ui, was kommt da jetzt auf mich zu? Oder ist das einfach Klamauk? Ist das einfach Teil des Wahlkampfs, dass es halt so passiert?
Also da bin ich jetzt Bürger wie jeder andere auch und habe meine Meinung dazu, die sicherlich aber hier nicht von großem Interesse ist.
Das wage ich zu bezweifeln. Aber das
aber ich denke, also ich selber sehe das so jetzt, so habe das auch gesehen in der Schweizer Presse, dass das aufgegriffen worden ist, gerade über das Wochenende. Auch das ist wieder ein Beleg dafür, dass man solche Dinge, ich glaube, es gibt kein anderes Land, keinen anderen Nachbar, der das so genau verfolgt, weil man das auch so gut nachvollziehen kann wie die Schweiz. Das ist eigentlich für mich in der Tradition von politisches Kabarett, Karneval, Satire, da hat es immer solche Dinge gegeben in Deutschland und das gehört dazu. Ich würde auch solche Äußerungen wie 18% der Leute würden jetzt Harpe Kerkeling beziehungsweise Herrn Schlemmer wählen, würde ich nicht so ernst nehmen. Also das kann man sehr schnell in so einer Umfrage sagen. Aber ich glaube, den Leuten ist schon bewusst, dass Politik eine verantwortungsvolle Aufgabe ist und dass man die Probleme, gerade die Probleme, die wir im Augenblick haben, nicht mit, wie Sie sagen, Klamauk, mit Satire und allein nur mit Witz und Humor lösen kann. Also ich denke, wenn Sie von Plakaten sprechen, natürlich die Schwierigkeit besteht, bestimmte politische Botschaften zu verkürzen.
Die Auseinandersetzung darüber, die erfolgt eigentlich immer über die Medien in erster Linie. Die öffentliche, natürlich findet sie dann in Gesprächen oder an Stammtischen und so weiter statt, aber sie wird ja mit beeinflusst. Welche Rollen spielen denn wir, die Medien, für Ihre Arbeit als Diplomat, wo ich denke, Diplomatie hat ja auch viel mit Diskretion und Zurückhaltung zu tun. Stören wir eher oder sind wir Ihren Zielen auch behilflich?
Wenn Sie wahrhaftig berichten, dann sind Sie natürlich immer hilfreich. Nein, ich finde also, dass da ein Wandel stattgefunden hat und ich spüre das vielleicht auch bei Ihren Äußerungen, einleitenden Bemerkungen. Es gab so etwas wie Diplomatie im traditionellen Sinne, wo man auch Öffentlichkeit eher gefürchtet hat oder sich zurückgehalten hat. Da hat doch also ein gewisser, ja nicht Wechsel stattgefunden, aber doch also eine sehr starke Entwicklung stattgefunden. Und wir als Botschafter, als Diplomaten verstehen uns heute auch als Kommunikatoren, als Multiplikatoren, Kommunikatoren. Das heißt, wir sind aufgerufen, eben zu werben für das eigene Land, für Verständnis zu werben, für bestimmte Positionen, einfach ein bisschen auf die Leute zuzugehen und dabei eben auch die Medien entsprechend zu benutzen. Das ist ganz klar und dafür bin ich dann auch immer dankbar und deswegen bin ich auch hier.
Und die umgekehrte Situation, also wenn wir jetzt vielleicht nochmal zurückblenden, die Geschichte damals mit Herrn Steinbrück, also mit diesem ins Außenministerium zitiert werden, dieses Gespräch suchen, dieses Gespräch machen müssen, das wurde ja eigentlich alles auch kommentiert. Mhm. Gab es da auch Situationen, wo Sie dachten, nein, das ist nicht gut, wenn jetzt da noch mehr an die Öffentlichkeit dringt, weil das gefährdet den Dialog?
Nein, also sagen wir mal, ich finde, dass es wichtig ist, jetzt zum Beispiel Verhandlungen nicht jeden Schritt in der Öffentlichkeit zu diskutieren oder so, weil das engt eigentlich die Verhandlungsspielräume eher ein. Meine persönliche Erfahrung damals ist gewesen, dass ich von verschiedener Seite gefragt worden bin, Interviews zu geben, aber gespürt habe, da kommt nichts Neues. Und das, was ich sagen wollte, hatte ich gesagt und insofern war ich dann eigentlich eher ein bisschen zurückhaltend.
Also es ging eigentlich auch darum, dass Sie den Mechanismus nicht mehr weiter kommentieren wollten, der da gespielt hat, sondern wenn Sie etwas zu sagen gehabt hätten, dann war es das, worum es denn im Wesentlichen ging.
Also ich bin ja damals, nachdem ich das zweite Mal einbestellt gewesen bin, vor dem Bundeshaus eben auch etwas überraschend, muss ich sagen. Ich hatte nicht damit gerechnet, von der Presse dann gefragt worden und habe dann eine Erklärung abgegeben, die versucht hat, also die Situation aus meiner Sicht des deutschen Botschafters darzustellen.
Was darf eigentlich nicht nach außen kommuniziert werden? Also nicht mal nur, weil es schlecht wäre für die Verhandlung, sondern was darf nicht?
Naja, also sagen wir mal, es gibt ganz konkret also bürokratisch Vertrauensregeln, dass also es nach wie vor noch vertrauliche oder geheime gar Dokumente und solche Sachen gibt. Es gibt aber auf der anderen Seite sicherlich Momente, wo man eine Vertrauensbasis, die man sich erarbeitet hat, sei es hier jetzt auf so einem Posten oder auch gerade an einem multilateralen Posten, dass man diese Vertrauensbasis dann doch eher für sich behält, um dann also entsprechend agieren zu können. Sei es also eigene Verhandlungsrückfallpositionen, wie auch immer.
Das heißt, Sie müssen verschwiegen sein, diskret sein, Sie müssen vermittelnd wirken, Sie müssen offen sein für eigentlich alles, Sie müssen Ihren Standpunkt halten, Sie müssen mitunter fast erzieherisch wirken.
Nein, bestimmt nicht.
Also erzieherisch meine ich jetzt eher im Sinn von, erzieherisch ist das falsche Wort, aber mit einer gewissen Haltung dann auch die Konsequenz davon aushalten können. Das stelle ich mir doch also nicht ganz einfach vor.
Also erzieherisch nicht im Sinne also Kathedererziehung, also dass man wie ein Lehrer oder die Eltern erzieht, aber sicherlich versucht zu überzeugen. Das ist ja jetzt beim Erziehen nicht so sehr. Also das ist ja gerade, dass man sagt, es ist aber besser so. Mhm. Und in der Diplomatie muss man eben versuchen herauszufinden, wie kann man die andere Seite überzeugen? Beziehungsweise, wie können wir etwas gemeinsam erreichen? Dazu gehört dann, dass man sich in die Lage des anderen hineinversetzt. Dass man versucht zu identifizieren, welche Interessen hat die andere Seite? Worum geht es ihr? Und was ist das Gemeinsame? Wo gibt es überschneidende Mengen? Und wie kann man dann diese Gemeinsamkeiten Stück für Stück vielleicht ausweiten, um dann also letztlich zu einer für beide Seiten dann nicht nur akzeptablen, sondern sogar vielleicht befriedigenden Situation und Lösung zu kommen.
Und das soll ja alles dauerhaft und tragfähig sein. Das soll sich ja auch über längere Zeit halten und nicht einfach nur ein schneller Entschluss, nehme ich mal sein.
Nein, aber das ist klar. Also das muss man sicher immer im Kopf haben. Das darf nicht sein. Aber das sind also die weiteren Umstände dann der Verhandlungen oder der Situation.
Wie viel Mut zur Lücke verträgt Ihre Arbeit? Also das ist ja ein Wort, das immer wieder kommt.
Das ist die kritischste Frage, ja. Das ist manchmal sehr unbefriedigend, dass ich den Eindruck habe, ich bewege mich zu sehr auf der Oberfläche. Aber andererseits kann man das auch nicht erwarten, dass ich mich in Details von Wirtschafts-, Finanzpolitik, Umwelt, Kultur, Erziehungspolitik, was auch immer dann jeweils auskenne. Dafür gibt es dann auch die Experten in beiden Ländern, wie auch immer. Aber wichtig ist, sagen wir mal, immer auf der Höhe der Zeit zu sein. Das heißt, wenn es Entwicklungen gibt, dass man weiß, dass sie stattfinden.
Oder sogar schon ein bisschen voraus.
Oder im Voraus, also zu wissen, wann ist die nächste Gesprächsrunde oder wann gibt es ein Treffen. Also wir reden ein bisschen jetzt vielleicht zu sehr unter dem Gesichtspunkt Konflikte und Krisen, sondern das ist ja nicht das alltägliche Geschäft. Aber sagen wir mal, dass man weiß, es findet demnächst ein Gespräch statt. Und hier gibt es also eine Situation, die unbefriedigend ist. Und dann sagt man, da soll man denen das doch mal auf die Tagesordnung schreiben. Das denke ich, ist ganz wichtig, aktuelle Kenntnis zu haben von den Dingen. Das war immer mein Bemühen auch.
Wir spielen eine weitere Wunschmusik von Ihnen. Sie haben es vorher schon mal erwähnt, dass Sie ein Konzert in Zürich in der Tonhalle gesehen haben. Sie wünschen sich Beethoven.
Ja. Und vor allen Dingen mit dem Turnhalle Orchester unter der Leitung von David Zinman. Und ich war jetzt schon ein paar Mal dort gewesen, bin ganz begeistert, absolut begeistert von dem Orchester und dem Dirigenten. Und deswegen habe ich gedacht, soll das hier jetzt gespielt werden.
Welchen Bezug haben Sie zu Beethoven? Hören Sie das häufig oder?
Ja, Einmal haben wir ja mehrere Jahre in der Geburtsstadt Beethovens gelebt, in Bonn, noch zu den alten Zeiten. Und dann ist dann so eine kleine Tradition entstanden, irgendwann mal an Silvester die Neunte von Beethoven zu hören. Das habe ich jetzt so an die 10 Mal gemacht. Und das ist immer irgendwie so ein Moment, wo man dann wunderbar auf das Jahr zurückblicken kann.
Gut. Wir ersparen uns jetzt das Vorsingen von der Neunten von Beethoven. Ist das da, 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 da? Ist das die? Gut. Aber wir spielen etwas anderes, nämlich das Konzert für Klavier und Orchester.
Thank you.
Beethoven Konzert für Klavier und Orchester ist ein Ausschnitt aus dem Konzert Nummer 2, B-Dur Opus 19, gewünscht vom heutigen Fokusgast, Axel Berg, deutscher Botschafter in der Schweiz. Herr Berg, wir haben vor Beethoven kurz darüber gesprochen, dass Sie gesagt haben, wir reden jetzt hier häufig von Krisensituationen, aber es gibt ja auch den Alltag. Ja. Wie sieht denn der Alltag aus für Sie als Botschafter in der Schweiz? Gibt es Musteralltag?
Ich wollte gerade sagen, also immer anders. Sagen wir mal, über eine Woche oder einen Monat gesehen, kommen alle Bereiche mehr oder weniger zum Tragen. Diese Woche ist einiges los. Ich werde am Mittwoch nach Vaduz fahren. Dort wird das Steuerinformationsaustauschabkommen Liechtenstein-Deutschland unterzeichnet. Das ist doch ein sehr interessanter Termin, finde ich. Ich führe, weil mich das Thema beschäftigt und die Schweizer natürlich besonders und die Schweizerinnen, ein, zwei Gespräche zur Flughafenproblematik. Vielleicht, dass wir da dann auch ein bisschen weiterkommen. Jetzt sind wir doch wieder bei den Krisen.
Ja, ja, sehen Sie. Ich habe nicht umsonst gefragt gehabt.
Und dann kommt am Donnerstag, Freitag eine Staatsministerin aus Bayern, um hier verschiedene Gespräche zu führen. Und bei einem Teil davon bin ich dabei. Da haben wir auch bei der Vorbereitung des Besuches mitgewirkt. Ein Teil, den man so nie mitbekommt, der aber doch auch einen Teil meiner Zeit in Anspruch nimmt, ist die Frage oder ist das Management in der Botschaft selber. Das heißt, das sind ganz alltägliche Dinge. Zum anderen haben wir doch eine sehr starke Beanspruchung und Herausforderung erfahren mit den vielen Deutschen, die in die Schweiz kommen.
Es hat über 200.000 Menschen aus Deutschland in der Schweiz.
240.000 ist unsere Zahl. Mhm. Und die müssen alle ihre Pässe verlängern, es müssen bestimmte Dinge beurkundet werden und so weiter. Da musste dann also auch ein bisschen die Konsularstelle entsprechend effektiver gestaltet werden. Sie war es schon, aber es war halt eben doch sehr viel dazugekommen. Das sind Dinge, die den Botschafter dann auch wieder ganz normale Management-Tätigkeit in Anspruch nehmen.
Also es ist eigentlich eine strenge Woche, die Ihnen bevorsteht.
Ja, so ist sie am Anfang und am Ende bin ich dann wieder ganz glücklich und zufrieden, was ich alles erlebt habe.
Es gibt sicher immer was zu essen, immer was zu trinken. Wie schauen Sie denn dazu, dass Sie so schlank bleiben, wie Sie sind?
Vielen Dank. Aber es gibt immer was zu essen und zu trinken. Manchmal muss man sich ein bisschen disziplinieren. Und zum Glück habe ich dann am Wochenende dann doch ein bisschen Zeit. Ich mache keinen großen Sport, aber ein bisschen Fitness oder gehe in der Elfenau spazieren und versuche damit dann, also mich fit zu halten.
Und essen das ganze Wochenende nichts mehr?
Das stimmt dann auch wieder nicht, weil ich dann einmal am Wochenende gerne auch mal kochen will und das macht dann auch Spaß.
Gibt es oder gab es Situationen, wo Sie auf Empfängen waren, eingeladen waren und es gab etwas zu essen, was Ihnen nicht geschmeckt hat? Das wäre ja heikel, oder?
Nein, das ist nicht so. Und sagen wir mal, ja, es gibt die Beispiele. Aber wir waren ja auf dem ersten Posten in China, in Peking. Und da gab es sicherlich die eine oder andere Herausforderung. Aber das ist nicht so schlimm, wie man sich vorstellt.
Das war Mitte der 80er Jahre, 86.
Genau.
Was ist Ihnen da in Erinnerung geblieben, was Sie essen mussten, wo Sie vielleicht gar nicht wussten, was es ist?
Ja doch, man wusste schon, was es
Umso
ist.
Umso schlimmer vielleicht.
Nein, aber das ist eine chinesische Köstlichkeit, das heißt Seegurke. Und das ist also ein sehr glibberiges Ding. Aber wenn man da etwas länger ist, dann schmeckt einem das auch sehr gut.
Also Sie haben es gelernt sozusagen.
Ja, man muss sich ja offen halten. Das ist sicherlich also auch für den Diplomaten ganz wichtig, sich offen zu halten für neue Dinge, für neue Eindrücke, zwangsläufig für neue Menschen. Man lernt ja immer wieder Leute kennen. Leider verbunden auch dann wieder damit, dass man sich wieder aus den Augen verliert, nicht mehr den Kontakt so lange halten kann. Aber wichtig ist eben, die Offenheit zu bewahren.
Wie schaffen Sie es denn, wenn Sie es mit einem Gegenüber zu tun haben, das Ihnen jetzt wirklich grundunsympathisch ist? Gibt es da Tricks?
Sie unterstellen das so. Das ist dann für mich kein Kriterium. Also ich weiß es nicht. Also die einen sind mir vielleicht sympathischer als die anderen, Aber das ist nicht der Punkt. Also da muss man sich also auch nicht total verstellen oder so. Auch das ist wieder eine Erfahrung, die jeder macht, ob mit Kollegen oder Vorgesetzten, mit denen man zusammenarbeiten muss. Dass das Einzige ist vielleicht, dass man denkt, der Diplomat überspielt das etwas mehr. Aber ich glaube nicht, dass das also wirklich prägend ist, so eine Erfahrung.
Man denkt sich halt als Laie, dass ein Diplomat ein Mensch ohne Eigenschaften sein muss. Dabei genau. Muss er ein Mensch mit ganz vielen Eigenschaften sein, oder?
Also in dieser Gegenüberstellung würde ich Ihnen auf jeden Fall zustimmen, ja. Also viele Eigenschaften, Sie haben das ja mit der Musik genannt, aber Offenheit und nichts ausschließen in jeder Hinsicht. Und sei es also kulturell, sei es dann also international, auch gerade bei den multilateralen Verhandlungen und so weiter. Das muss wirklich sehr offen, also eine offene Aufnahme da sein.
Nun hat ja jeder Mensch so ein Bedürfnis nach Gestaltung. Also jeder Mensch hat sein, ich sage es jetzt mal als Ego, hat sein Ego, will etwas gestalten, etwas prägen. Können Sie das in Ihrer Arbeit? Können Sie gestalten oder müssen Sie mehrheitlich reagieren?
Also es gab sicherlich an der einen oder anderen Stelle ein Ziel, ein konkretes Projekt, eine Resolution damals in der Zeit in New York bei den Vereinten Nationen, die Deutschland, die deutsche Delegation mit anderen zusammen umsetzen wollte, verabschiedet haben wollte. Das gibt es. Im Übrigen aber, denke ich, ist es mehr die Frage des Stils, wie man auftritt, dass man da also versucht, seine eigenen Akzente zu setzen.
Und wie machen Sie das? Was würden Sie sagen, was ist der Bergsche Stil?
Das müssen Sie sagen. Ich weiß es nicht. Also ich versuche halt, ich will mich jetzt nicht wiederholen, aber die Dinge umfassend zu sehen und immer ein bisschen abzuwägen und verstärkt auf beide Seiten zu schauen. Und vor allen Dingen auch als Botschafter nicht zu formell dazustehen.
Will also jetzt menschlich nicht, spürbar. So
menschlich spürbar, ich will jetzt nicht sagen Botschafter zum Anfassen oder so, aber schon ein bisschen so zu sagen, also ich weiß, ich bin der Botschafter, ich habe hier auch konkrete Aufgaben, ich habe hier auch eine besondere Behandlung, Preferential Treatment. Wir haben auch immer noch ein paar Privilegien, aber die sind erstens nicht dazu da, um ausgenutzt zu werden, zu schnell zu fahren und dann nicht zu bezahlen oder so.
Also das dürfen Sie immer noch schneller fahren? Als
nein, dürfen tun wir das nicht. Also die deutschen Diplomaten sind ganz konkret dran gebunden, also sich an die Verkehrsregeln und alle anderen Regeln zu halten. Was wir nicht dürfen wegen des diplomatischen Status, ist einfach so wie jeder andere die Strafen zu bezahlen. Aber auch da wieder heißt es, wir müssen dann also die Geldbußen entrichten. Okay. Nur unter Hinweis auf Wahrung der diplomatischen Immunität. Das bin ich ganz dankbar, das mal zu sagen. Also wenn ich auf der Autobahn fahre, habe ich dann manchmal den Eindruck, ich fahre auch manchmal ein bisschen schneller oder so, aber wirklich, also eigentlich weniger, weil da bin ich dann auch wieder das Aushängeschild nicht nur Deutschlands, sondern der Diplomaten insgesamt.
Ihre Frau, Frau Berg, ist Diplompsychologin. Beraten Sie sich mit ihr über Strategien, Wege, Pläne oder geht es gar nicht? Dürfen Sie, gibt es gewisse Dinge, die Sie niemandem anvertrauen dürfen, die Sie nur mit sich selbst ausmachen dürfen?
Ja, schon. Also sicherlich, also gibt es bestimmte Dinge, die man so auch nicht weitererzählt, aber also das ist auch wie in den meisten Ehen, kommt es darauf an, wie viel man sich austauscht. Aber ich will vielmehr darauf hinweisen, dass sie ja auch eine gewisse Funktion übernommen hat als meine Frau. Sie ist nicht die Frau Botschafterin, aber sie ist die Frau des Botschafters. Wir werden immer wieder gemeinsam eingeladen und laden gemeinsam ein, jetzt also auch zum Tag der Deutschen Einheit im Empfang oder bei anderen Dingen. Und da hat sie also auch konkrete Aufgaben übernommen und umzusetzen. Sie, wie auch damals in der Zeit mit den Kindern im Übrigen, sind halt besonders, sagen wir mal, in Anspruch genommen worden durch das Diplomatenleben. Also das, was ich hier gerade so erzählt habe und sagen wir mal, vielleicht auch ein bisschen die Zufriedenheit mit diesem Job, mit dieser Arbeit, mit dieser Tätigkeit zum Ausdruck gekommen ist, hat sicherlich auch viel abverlangt von Familie, von meiner Frau und den Töchtern, wofür ich dankbar bin. Und umgekehrt haben sie mir dann doch auch immer wieder Heimat gegeben, auch da, wo wir unterwegs gewesen sind.
Also wirklich eine Familie im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen.
So kann man das sagen, ja, auf jeden Fall.
Bevor ich meine letzte Frage stelle, möchte ich wissen, warum Sie sich als letzten von diesen drei Musiktiteln Bob Dylan gewünscht haben, Axel Berg.
Es gibt zwei, drei Lieder, wo Diplomaten, Botschafter vorkommen in den Songs von Bob Dylan. Und der ist der witzigste, finde ich. Der fängt gleich an, dass man auch als Botschafter jemanden dienen muss. Das ist ein bisschen, was ich mir auch eben immer überlege. Man ist ja auch ein Diener sozusagen. Man dient jemanden als Botschafter.
Letzte Frage. Welches war rückblickend während Ihrer ganzen Karriere das größte Fettnäpfchen, in das Sie gestanden sind und vielleicht auch das Lustigste, weil das wird ja schon auch passiert sein, oder nicht?
Diese Frage war nicht vorbereitet.
Also die anderen Fragen waren auch nicht vorbereitet, das muss man vielleicht an dieser Stelle nochmal sagen.
Nein. Also das ist schwierig zu sagen. Ich kenne diese Frage. Also ich kann nur sagen, es gibt das eine oder andere Fettnäpfchen, in das ich auch getreten bin. Es glaubt mir jetzt keiner, dass ich mich nicht dran erinnere, aber ich kann Ihnen versichern, es gab welche. Und das kann auch passieren. Und da, sagen wir mal, wo man Mist gebaut hat, wo man einen Fehler begangen hat, dann geht es dann darum, und das ist aber auch mehr allgemeine Verhaltensregel drum, das möglichst schnell aus der Welt zu schaffen, indem man sich entschuldigt, aufklärt, wie auch immer.
Ich bedanke mich ganz herzlich für den Besuch. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche, die ja sehr bepackt ist mit Aktivitäten, mit vielem, das da ansteht. Bedanke mich für den Besuch und wünsche Ihnen eine ganz gute Zeit.
Vielen Dank für die Gelegenheit und ich freue mich, DRS-Hörer zu sein.
Das gefällt uns natürlich besonders gut. Das war der Fokus mit dem Axel Berg, dem deutschen Botschafter in der Schweiz. Mein Name ist Hannes Hug. Ich wünsche euch einen guten Abend und eine schöne Woche. You may be an ambassador to England or France. You may like to gamble. You might like to dance. You may be the heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls, but you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Maybe a rock and roll addict dancing on the stage. Money, drugs at your command. Women in a cage. You may be a businessman or some high degree thief. They may call you doctor or they may call you chief. But you're gonna have to serve somebody. Yes, you are. You're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Serve somebody. It may be a state trooper. It may be a young Turk. Maybe the head of some bigger TV network. You may be rich or poor. You may be blind or lame. Maybe living in another country under another name. But you're gonna have to serve somebody. Yes, you are. You're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Maybe you're a construction worker working on
lonely home. Might be living in a mansion, you might live in a dome. You may own guns and you may even own tanks. You may be somebody's landlord, you may even own banks. But you're gonna have to serve somebody.
Serve
yes,
somebody.
You're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Spiritual pride. Maybe a city councilman taking bribes on the side. Maybe working in a barber shop, you may know how to cut hair. And maybe somebody's mistress, maybe somebody's heir. But you're gonna have to serve somebody. Yes, you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil, maybe the Lord, but you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Might like to wear cotton, might like to wear silk, might like to drink whiskey, might like to drink milk, might like to eat caviar, you might like to eat bread. Maybe sleeping on the floor, sleeping in a king-size bed, but you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Well, you may call me Terry, or you may call me Timmy. You may call me Bobby, or you may call me Zimmy. You may call me RJ. You may call me Ray, you may call me anything, no matter what you say, you're still gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Yes, you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil, and it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody.